Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Bibelstunde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen bin. Und ja, Gottes Wunderhand können wir gerade in der Natur immer wieder bestaunen und bewundern. Jetzt gerade im Mai, wenn alles grünt und blüht, und vielleicht werden wir auch von dem Gewitter nur ein bisschen verschont. Ich möchte schon mal vorausschauen mit Ihnen. Später, wenn ich sozusagen mit meiner Andacht fertig bin, dann wird der Andreas etwas zum Pfingstjugendtreffen sagen, weil wir so dringend darauf angewiesen sind, auf Ihre Gebete und Ihre Unterstützung. Dann sind Sie natürlich ganz herzlich eingeladen zum Kaffee und zu einem kleinen Imbiss. Und die Bibelstunde am nächsten Sonntag wird Schwester Gabi Strobel halten. Da freuen wir uns, wenn Sie auch wieder da sind. Frage: Können Sie mich gut verstehen? Gut, dann wollen wir jetzt miteinander den Psalm 100 aus 119 lesen. Wir beginnen. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen suche ich deine Gunst. Sei mir gnädig, wie du es gesagt hast. Ich überdenke alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Entschlossen und ohne zu zögern, bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Um mich her liegen die Fallstricke, die gottlose Menschen ausgelegt haben. Ich aber vergesse dein Gesetz nicht. Selbst mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Ich bin ein Freund all derer, die Ehrfurcht vor dir haben und sich an deine Ordnungen halten. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Du hast mir, deinem Diener, stets Gutes erwiesen. Herr, so wie du es in deinem Wort zugesagt hast. Lehre mich gesundes Urteil und rechte Erkenntnis, denn auf deine Gebote vertraue ich. Wir wollen jetzt miteinander singen, Lied Nummer 274. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. 274.
Thank you.
Wir wollen beten. Ja, Herr, leer sind unsere Hände und auch unsere Herzen, wenn du sie nicht mit dir selbst füllst. Und das erbitten wir jetzt auch für diese Stunde, dass du uns ausfüllst, dass du jedem von uns das wichtig machst, was dir wichtig ist. Segne unser Miteinander, segne unser Hören und Reden. Amen. Ich möchte mit Ihnen heute wieder aus dem Johannesbrief etwas betrachten. Ich habe es überschrieben mit Lebe das neue Leben, die ersten drei Verse, diesmal aus dem 5. Kapitel. Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Das letzte Kapitel von dem Johannesbrief knüpft wieder Glaube und Liebe auf Ängste zusammen. Glaube und Liebe, Vertrauen und Liebe, beides sind unverzichtbare Elemente unseres christlichen Glaubens. Dazu sind wir berufen. Es geht nicht ohne diese beiden, doch dazu später mehr. Der christliche Glaube, so sagt uns hier Johannes, hat nur eine Adresse. Von Gott geboren ist nur der, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Nicht ein Christus unter vielen, sondern der einzige. Christus, das griechische Wort für Gesalbter, ist die Amtsbezeichnung. Gestern, wer es gesehen hat, konnte ja auch sehen, wie Charles III. Gesalbt wurde. Aber hier geht es um den Gesalbten. Jesus aus Nazareth ist der von Gott versprochene Retter, Priester und Friedenskönig und kein anderer. Und wer diese Herzensgewissheit hat, der ist von Gott geboren. Unser menschlicher Verstand kann das wirklich nicht fassen. Es braucht dazu die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und deshalb können wir auch niemandem zum Glauben bekehren oder von der Wahrheit überzeugen. Es ist immer ein Gnadengeschenk Gottes. Aber das möchte er gerne jedem geben. Unsere Mitwirkung geschieht durch unsere Fürbitte und unser Bekenntnis, so wie Paulus es formuliert. Ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Und dieses Geheimnis ist Christus. Kolosser 2, Vers 2. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie war es denn, bevor wir wiedergeboren wurden? Also ohne Gott in der Welt. Jeder von uns ist ein Original mit seinen ureigensten Anlagen, in seinem Aussehen, in seinem Temperament. Und jeder von uns ist hineingeboren in eine Familie, die ihre ureigenste Familiengeschichte seit Generationen hat. Und jeder von uns ist hineingeboren in eine bestimmte Zeit. Hier sind welche, die während des Krieges aufgewachsen sind, andere in der Nachkriegszeit und wieder andere in der Wohlstandszeit und kennen gar nichts anderes als jahrzehntelangen Frieden. Wir sind hineingeboren in eine bestimmte Kultur und in einem bestimmten Land. Und das wissen wir, es spielt schon eine Rolle, ob wir in Norddeutschland oder Süddeutschland geboren sind, aus Westdeutschland oder Ostdeutschland kommen. Allein Deutschland hat es schon in sich, in seiner Vielfalt. Dann prägte uns unser soziales Umfeld, Schule, Freundeskreis, Arbeitsplatz, auch ob wir verheiratet sind oder ledig geblieben sind. Und wie Religion gelebt und erfahren wurde, spielt ebenso eine wichtige Rolle. All das formte und formt noch unsere Persönlichkeit. Ja, was verändert sich denn jetzt, wenn wir wiedergeboren sind oder von Neuem geboren? Paulus formuliert, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also, da passiert nicht nur etwas Neues, sondern da zieht jemand in uns ein, Christus. Wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Als ich versuchte, das einmal einer Zweitklässlerin zu erklären, fragte sie, ist er jetzt in meinem Bauch? Das war ihr doch ein bisschen unheimlich. Das Wunder lässt sich nicht organisch erklären, das wissen wir. Und deshalb sprechen wir ja auch in der Regel vom Herzen, ohne damit unser Organ zu meinen. Und diese Veränderung, das Neue, ja, woran merken wir es? Unsere Interessen verändern sich auf einmal. Und wir wissen, dass wir jetzt woanders hingehören. Aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich Gottes hineinversetzt. Aus der Verlorenheit und Verdammnis bekommen wir ein ewiges Leben geschenkt. Und aus dem menschlichen Mangel werden wir in die göttliche Lebensfülle geführt. Und das ermöglicht einen neuen Lebensstil. Jetzt zeigt sich unser Leben in neuen Beziehungen. Meine Beziehung zu Gott ist eine andere als vorher. Er ist nun mein Mittelpunkt, um den ich kreise, und nicht mehr ich selbst. Meine Beziehung zu den Mitchristen ist für einen neuen Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt. Wir sind eine Familie. Wir haben denselben himmlischen Vater. Ich habe das noch sehr eindrücklich vor Augen. Als ich in Königsbronn war, besuchte uns südkoreanische Christen von OM. Obwohl es eine total andere Kultur war, obwohl wir sprachliche Schwierigkeiten hatten, war da doch eine tiefe innere Verbundenheit. Und alles Fremde geriet in den Hintergrund. Gottes Liebe und Geschwisterliebe, so sagt Johannes, sind untrennbar. Und doch, wenn wir ehrlich sind, sieht das manchmal ganz schön anders aus, auch bei uns Schwestern. Deshalb habe ich da so zwei Ichs, obwohl wir eine Persönlichkeit sind, drin. Einmal das Ich im blauen Feld, das so unser altes Ich, unser altes Leben zeigen soll, und dann das neue Ich, wo Jesus uns diese neue Schöpfung geschenkt hat. Und die beiden, die sind manchmal ganz schön im Clinch miteinander. Denn wir erleben Gleichgültigkeit, können ablehnend sein, verurteilen den anderen, lassen die Liebe zueinander erkalten und das Misstrauen wuchern. Ich denke, wir sind manchmal zu sehr besorgt, unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Wir wollen unsere kleine Ich-Welt mit unseren Vorstellungen nicht aufgeben. Und ungern wollen wir natürlich leiden. Aber das wissen wir von unseren verfolgten Geschwistern, dass Verlust zum Gewinn wurde und Mangel oder Verzicht sich durch die Gegenwart Jesu in ein Reichtum ganz anderer Art verwandelt. Und doch möchte ich uns heute diese Frage stellen, kann ich mit Paulus bekennen? Alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Philipper 3, 8 bis 10. Nicht mehr lebe ich, sagt er, Christus lebt in mir. Ich las dazu folgende Geschichte. Zia war zum Betteln verdammt, wie viele andere Blinde in Peshawar im Norden Pakistans. Eines Tages wurde er von Bibelübersetzern angesprochen, die gehört hatten, dass er sehr gut Paschtu sprach. Wir haben Arbeit für dich, sagten sie. Wir lesen dir Texte aus der Bibel vor, die wir ins Paschtu übersetzt haben. Du sagst uns dann, ob es gut ist oder nicht. Zia war einverstanden. Die Bibel ist ja auch für Muslime ein heiliges Buch. Sie lasen ihm das Evangelium vor und Zia war davon so gepackt, dass er sagte, ich muss diesem Jesus nachfolgen. Die Übersetzer versicherten ihm, dass er auch so sein Geld bekommen würde. Doch Zia wollte getauft werden. Kurz darauf wurde er entführt. Folter und Schläge sollten ihn dazu bringen, zum Islam zurückzukehren. Dann, als das nicht klappte, machten ihm seine Entführer große Versprechungen. Aber Zia, der Blinde, entgegnete, ihr habt nichts, was ihr mir geben könntet, was ich nicht schon habe in Jesus. Und das wollen wir uns jetzt zusingen mit dem Lied »Wir haben einen Felsen«, 371. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen mit diesen geistlichen Reichtümern geht, die wir gerade so besungen haben. Ich muss das immer wieder neu durchbuchstabieren, in mein Leben hineinbuchstabieren, in das tägliche Vielerlei, in meine Beziehungen und in meinem Umgang. Und wenn ich dann die Verse lese, die Sie auch dort auf dem PowerPoint haben, dann fühle ich mich oft überfordert. Und ich muss meinem Herrn bekennen, in Sachen Liebe, Herr, habe ich das Gefühl, in der Grundschule sitzen zu bleiben. Darum wollen wir uns heute diese Sätze ein bisschen genauer anschauen und uns später auch nochmal Rat bei Paulus holen. Ich lese es noch einmal. Ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Also, Gottes Gebote halten heißt Gott lieben. Ich weiß ja nicht, wie Sie ticken. Ich bin jemand, also wenn mir so Regeln und Gebote ein bisschen gegen den Strich gehen und meine Freiheit einengen, dann gefallen sie mir nicht so. Auf der anderen Seite können wir aber auch im Namen der Liebe manches sehr großzügig auslegen. Ich fand dazu sehr hilfreiche Sätze von Adolf Schlatter, einem Schweizer Theologen, der auch später in Tübingen war. Die unechte, verdorbene Liebe bricht Gottes Gebote, um den Menschen zu gefallen und zu dienen. Allein jede Liebe, die Gottes Gebote verletzen kann, ist falsch. Die heilige und reine Art der aus Gott stammenden Liebe zeigt sich darin, dass sie sich nie mit Unrecht und Unwahrhaftigkeit vermischt, nie im Willen und der Lust der Menschen ihr Gesetz sucht, sondern so ernst und eifrig ihnen dient und dies deswegen tut, weil sie Gott dient und seinem Gebot untergeben ist. Um das im Alltag zu leben, da werde ich immer an einen bestimmten Satz erinnert, der Herr sei zwischen mir und dir. Meine menschliche Liebe, die kommt sehr schnell ans Ende. Aber ich will den Herrn zwischen mir und den anderen stellen. Dann habe ich auch die Gewissheit, dass der andere es nicht mit meinem Egoismus zu tun hat. Aber wenn Gottes Gebote Liebe pur ist, dann engen sie uns ja nicht ein, sondern sie bringen Erfüllung. Sie durchkreuzen nur unseren Egoismus. Sie führen uns in eine unbekannte und neue Weite. Für Jesus war der Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters wie eine gute Mahlzeit, die ihn sättigte. Ich erinnere an Samarien, er ist müde, er ist durstig, aber er konzentriert sich darauf, einer Frau das Evangelium zu bringen, die Außenseiterin war aufgrund ihres sexuellen Lebens. Seine Jünger holen etwas zu essen. Als sie ihn später zum Essen auffordern, sagt er, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und Jesus lädt uns ein, dass wir uns an ihm sättigen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Aus Johannes 6, Vers 35 und 38. Die Kraft der Liebe, die Jesus schenkt, kann um des Geliebten willen Verzicht üben und empfindet es nicht als Verlust, weil sie den tiefen Wunsch hat, Christus zu erfreuen. Ich mache jetzt einen gedanklichen Schlenker. In Kapitel 4 heißt es, Gott ist Liebe. An diesem Satz können Menschen verzweifeln. Als Hiob alles verlor, konnte er am Anfang noch sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber dann kommen Tage und Wochen, wo er sogar den Tag seiner Geburt verflucht. Er klagt Gott an, er versteht ihn nicht. Und in all seiner persönlichen Finsternis kann er dann doch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob liebt Gott in seiner Verzweiflung. Er lässt ihn nicht los. Auch das ist Liebe, eine verzweifelte Liebe. Er verliebt und versteht nicht, er liebt und leidet an seinem Gott, aber er lässt ihn nicht los. Und Gott beantwortet nicht seine Fragen, aber er schenkt ihm ein neues Begreifen und Erkennen. Gott offenbart seine Allwissenheit und Allmacht. Und das führt bei Hiob zu einer Kehrtwendung. Und ich erinnere an Hiob 42. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar, sagt Hiob zu Gott. Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Ich empfinde es als Gnade, wenn wir in der Verzweiflung umkehren können, wenn wir an Gott festhalten. Ich habe zwei Familien vor Augen. Beide haben durch einen Unfall jeweils ein Kind verloren, als die ungefähr in den 20er waren. In der einen Familie war es ein Sohn, in der anderen eine Tochter. Die Mutter in der einen Familie hat ihr ganzes Leben lang es nicht verkraften können, dass Gott das zugelassen hat. Sie kam aus der Bitterkeit nicht heraus. Dann erkrankte ihre zweite Tochter an Krebs, ihr zweites Kind. Und kurz nachdem diese Tochter gestorben ist, starb sie auch. In der anderen Familie war viel Weinen um die verstorbene Tochter. Viele Jahrzehnte haben beide immer zu mir gesagt, sie vermissen ihre Angelika. Aber jetzt im Alter, der Vater ist vor kurzem heimgegangen, sagte er mir immer noch unter Tränen, wir vermissen sie, aber ich freue mich, es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich sie sehen. Da war immer das Leid und der Kummer, aber keine Bitterkeit. Und das wünsche ich uns. Wenn Gott uns schwere Wege zumutet in seiner Liebe, dass wir nicht bitter werden. Denn das Wesen der Liebe Gottes können wir nur bruchstückweise erkennen. Und erklären können wir vieles nicht, auch nicht begreifen. Aber Liebe klagt, wo sie nicht versteht, und hält dennoch am Geliebten fest. Denn Liebe ist stark wie der Tod. Und Gottes Liebe geht sogar noch weiter. Sie überwindet den Tod, indem er selbst aus Liebe stirbt an unserer Statt und die Hölle der totalen Gottverlassenheit erleidet. Jesus selbst sagt seinen Freunden, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat es uns vorgelebt. Im dritten Kapitel ergänzt deshalb Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für unsere Brüder lassen und Schwestern. So ist das Liebe, wenn ich in meinem Leiden Gott Klagelieder singe und bete, ihn nicht loslasse, wenn ich über dem Abgrund meiner Verzweiflung hänge. Ich vertraue dieser Hand, die mich hält, weil sie sich für mich durchbohren ließ. Und ich bin bereit, mein Leben für meine Geschwister einzusetzen, wo es notwendig ist. Nicht, weil ich ein Held bin, sondern weil Gottes Liebe mich in Bewegung setzt. Und dann sagt Johannes, seine Gebote sind nicht schwer. Okay, das kommt später, macht nichts. Also ist das so? Seine Gebote sind nicht schwer. Also ich finde sie manchmal sehr schwer. Feindesliebe zum Beispiel. Oder ich soll schwerwiegende Schuld vergeben. Benachteiligung in Kauf nehmen oder Verfolgung leiden. Das geht doch nicht mit einem Fingerschnipsen. Damit können schlaflose Nächte verbunden sein und seelischer Schmerz bis hin zu körperlichen Beschwerden. Im Urlaub erzählte mir ein Schreiner, dass er nun in der Getränkehandlung eines Discounter arbeitet. Sein Chef hatte von ihm Betrug gefordert und er war als Christ nicht bereit dazu gewesen. Er wollte sich an Gottes Gebot orientieren und er nahm deshalb Benachteiligungen in Kauf und hängte seinen Beruf als Schreiner an den Nagel. Das war keine leichte Entscheidung. Denn das Leichte, das Johannes hier betont, liegt nicht in unserer menschlichen, natürlichen Kraft, sondern in der Gnade und Kraft des Heiligen Geistes. Obwohl die Gebote Gottes Ausdruck seiner Liebe sind und nichts als unser Wohlergehen im Sinn haben, benötigen sie zur Erfüllung die himmlische Kraft. Jede religiöse Anstrengung schafft es ein bisschen, aber lesen wir die Bergpredigt, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. So, jetzt haben wir ein neues Leben, haben den Heiligen Geist, haben Gottes Gnade, die für alles ausreicht und seine Liebe in Person, nämlich Jesus Christus, und dazu noch leichte Aufgaben in seinen Geboten. Aber da sind noch unsere alten Prägungen. Das soziale Umfeld, unsere Kultur, unsere Religion, unsere Familie, unsere Veranlagung. Die Gefahr ist da, dass wir so, ich sag's mal, einen geistlichen Überbau haben, aber all die Bereiche, die uns geprägt haben, haben keinen Einfluss auf unseren Glauben. Deshalb wurde ich an Römer 12 erinnert. Ich lese nur jetzt noch Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In einer Auslegung wurde statt wahrer Gottesdienst, wie es in Vers 1 heißt, sprechender Gottesdienst übersetzt. Unser Alltag, also unser ganzes Leben, unser Denken, unsere Einstellung, unser Reden soll davon sprechen, dass wir jetzt zu Gott gehören, dass wir wiedergeboren sind, dass es uns um seine Ehre geht und nicht mehr um uns selbst. Und damit das Wirklichkeit wird, sollen wir ein neues Denken einüben. Meine Einstellung oder Gesinnung soll von Gott geprägt werden und nicht von dem, was bisher mein Leben bestimmt hat. Und das hört auch nach einer jahrzehntelangen Nachfolge nicht auf. Also ich entdecke immer wieder alte Seiten in mir, die noch gar nicht von dieser Erneuerung geprägt sind, sondern von meiner Lebensgeschichte, von meinem früheren Umfeld, eben von all dem, was Einfluss hatte. Ich las oder lese es immer noch, gerade ein Buch, Glaubensriesen und Seelenzwerge, zwei Exemplare sind dort hinten, wo der Peter Sacero, ein Pfarrer in New York, genau dieselbe Erfahrung macht. Er sagt, allerdings müssen wir uns darüber klar werden, dass das, was unser Leben in der Vergangenheit geprägt hat, uns weiterhin auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen wird. Ich lebte über Jahre hinweg mit der Illusion, dass mein altes Leben mich nicht mehr betraf, nicht mehr in mir steckte, weil ich ja Jesus angenommen hatte. Mein Leben, bevor ich Christus fand, war schmerzbeladen gewesen. Ich wollte nie wieder zurückblicken. Jetzt, wo Jesus auf meiner Seite war, war doch das Leben so viel besser. Ich dachte, ich sei frei. Nach 9-jähriger Ehe wusste Gary, seine Ehefrau, dass es nicht so war. Ich werde nie vergessen, wie wir das erste Mal ein Genogramm machten, ein Diagramm, das einige Verhaltensmuster unserer Ursprungsfamilien aufzeigt. Unser Therapeut nahm sich ungefähr eine Stunde Zeit, um uns prüfende Fragen darüber zu stellen, wie die Mitglieder unserer beiden Familien miteinander umgingen. Er bat uns, 2 oder 3 Adjektive aufzuschreiben, die unsere Eltern und ihre Beziehungen beschreiben. Und schließlich fragte er uns, sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen Ihrer Ehe und der Ihrer Eltern? Wir waren beide sprachlos. Wir waren evangelikale Christen. Wir waren engagiert und stabil. Unsere Prioritäten und die Entscheidungen, die wir im Leben getroffen hatten, unterschieden sich stark von unseren Eltern. Und trotzdem wies unsere Ehe unter der Oberfläche eine auffällige Ähnlichkeit zu der unserer Eltern auf. Geschlechterrollen, der Umgang mit Wut und Konflikten und Scham, unsere Vorstellung von Erfolg, unsere Ansichten über Familie, Kinder, Freizeit, Spaß, Sexualität, Trauer und unsere Beziehung zu Freunden, alles war von unseren Herkunftsfamilien und unserer Kultur geprägt worden. Während wir in der Praxis dieses Therapeuten saßen, peinlich berührt vom Zustand unserer Ehe, lernten wir eine Lektion, die wir nicht wieder vergessen sollten. Wir waren seit fast 20 Jahren engagierte Christen, aber unser Beziehungsverhalten spiegelte viel mehr unsere Herkunftsfamilie wider als die Verhaltensmuster, die Gott für seine neue Familie in Christus vorgesehen hatte. Wachstum in Christus, Theologen nennen es Heiligung, bedeutet nicht, dass wir auf dem Weg, den Gott für uns bereithält, nicht auch zurückblicken. Wir müssen viel mehr zurückgehen, um uns von ungesunden und zerstörerischen Verhaltensmustern zu befreien, die verhindern, dass wir uns selbst und andere so lieben, wie es Gottes Absicht ist. Ich fasse zusammen. Also, wir haben heute gehört, das neue Leben aus Gott hat der, der sich Jesus mit seinem Leben anvertraut und glaubt, dass er der Christus Gottes ist. Das neue Leben aus Gott nähert sich aus Gottes Liebe und macht seine Gebote zum Maßstab in meinem Alltag. Meine Prägungen brauchen genauso die Veränderungen durch den Heiligen Geist wie meine schlechten Gewohnheiten. Das neue Leben zeigt sich in neuer Liebe gegenüber Gott und meinen Glaubensgeschwistern. Lebe das neue Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Alte ist vorbei, ein Neues ist geworden. Und das ist ein ständiger Reifungsprozess, bis wir bei Jesus sind.
Ja, vielen Dank, Schwester Giselheid. Was wäre das, wenn die Liebe dominieren würde, die Liebe untereinander, aber auch unsere Liebe zu Gott, wenn die alles dominieren würde? Das wünsche ich mir für mich selber und für unsere Gemeinschaft und für alles und auch fürs Pfingstjugendtreffen, das dieses Jahr nach 3-jähriger Pause einen Restart, einen Neustart erlebt, und es ist sehr spannend. Und deshalb wollten wir euch da ein bisschen mit hineinnehmen, ein bisschen teilhaben lassen. Es ist spannend, weil wir nicht wissen, wer kommt überhaupt da noch nach 3 Jahren Pause. Wissen die überhaupt noch, dass es das Pfingstjugendtreffen mal gab? Es ist ja eine junge Generation, die das vielleicht noch gar nie kennengelernt hat. Und so beten wir, dass Jesus die Leute hierher bringt, die hier sein sollen an diesem Pfingstwochenende. Es ist außerdem spannend, weil wir zum ersten Mal mit einem Kooperationspartner das Pfingstjugendtreffen veranstalten. Bisher war das Pfingstjugendtreffen das Treffen, das die Eidlinger Schwestern ganz allein verantwortet haben. Jetzt für dieses Jahr kommt Campus für Christus als Partner dazu. Das ist eine Hilfe, das ist eine Ergänzung, das ist super, aber es macht es auch spannend und schwierig. Und es ist nicht mehr so eingespielt und unkompliziert, wie es bisher war. Man muss Dinge neu lernen, es kommen neue Leute dazu. Das ist ein ganz großes Gebetsanliegen, dass wir da gemeinsam einen Weg gehen, der gut ist und der eben dient dem Pfingstjugendtreffen. ein neues Pfingstjugendtreffen und ganz vieles bleibt aber auch beim Alten und das will ich euch jetzt einfach ganz kurz ein bisschen mit hineinnehmen. Welche Taste muss ich da, links oder rechts? Oder?
Rechts.
Rechts, gut. Also, wie schon immer, die letzten 50 oder wie viele Jahre gibt es 5 Hauptveranstaltungen. Die Hauptveranstaltungen sind in allen Übertragungsorten, also im großen Zelt, im Seminarzelt und hier kann man die mitverfolgen. Auch am Livestream übrigens, von zu Hause aus, 5 Hauptveranstaltungen. Das Thema des Treffens ist Safe. Samstagabend fängt an mit Johannes 21, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Safe bei dir. Dann geht es am Sonntagmorgen weiter, safe, alles neu. Lukas 19, wo es um den Zachäus geht, der Jesus begegnet und Jesus lädt ihn ein oder lädt sich selber ein bei ihm und sein Leben wird komplett neu durch die Begegnung mit Jesus. Am Sonntagabend, safe, unsafe, Johannes 1, Lukas 7, Johannes der Täufer. Es geht an dem Abend auch um das Thema Zweifel und die Frage, was ist denn, wenn es im Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Und wo ist Jesus da? Und was passiert da mit mir? Und wie kann ich da trotzdem Glauben halten und weitergehen? Montagmorgen, safe für andere. Und eben Lukas 10, die Aussendung der Jünger, im Prinzip auch unsere, die Frage, was ist unser Auftrag? Was ist mein Auftrag als Christ? Wozu sendet Jesus mich? Wozu will er mich auch gebrauchen? Und Montagnachmittag noch als Abschlussveranstaltung, safe, nicht alleine, Heilung des Gelähmten. Und das sind diese 5 Hauptveranstaltungen, die gab es im Prinzip in der Art schon immer. Schwester Hanna Bacher und Jonathan Plass werden die moderieren, zumindest 3 davon, und da können wir echt beten, auch für die beiden. Hauptreferenten werden sein der Kai Günther. Er verantwortet dieses Jesus House, diese Jesus House Evangelisation, Jugendevangelisation Initiative. Dann der Andreas Bobhardt, Bobby von Campus für Christus Schweiz und Doris Lindsay, die in Südafrika eine sozialdiakonische Arbeit leitet. Also Kai Günther, Andreas Bobhardt und Doris Lindsay. Sehen wir nachher nochmal ganz kurz was von denen. Dann auch außerdem gleichbleiben tun im Prinzip die vielen verschiedenen Nebenveranstaltungen, Seminare und Workshops, die wir haben. Bisher hatten, schon immer hatten und weiterhin haben werden. Wir haben insgesamt 13 Seminare im Großzelt, Seminarzelt und Saal des Mutterhauses zu verschiedenen Zeiten, zum Teil auch parallel nebeneinander herlaufen. Was neu ist dieses Jahr oder zum ersten Mal, es gibt eine kleine Open-Air-Bühne auf so einem LKW von Campus für Christus. Da wird es ein paar weitere Workshops geben, das ganze Wochenende hindurch, sodass wir insgesamt 15 Veranstaltungen haben und diese Stunde der Entscheidung hier im Zelthaus. Schwester Anne Rentschler wird die Stunde der Entscheidung verantworten hier im Zelthaus. Diese Veranstaltung heißt Saved, ja, wir haben ja das Thema Safe und diese Veranstaltung heißt also Saved, gerettet. Da können wir sehr beten für die Veranstaltung Montagnachmittag hier im Zelthaus, Stunde der Entscheidung oder Saved. Dann gibt es nochmal was Neues dieses Jahr, Meet and Greet. Irgendwie kam der Gedanke auf, es wäre doch gut für die Teilnehmer, sie könnten den Referenten irgendwie mal begegnen, Fragen stellen, mal auch Fragen außer der Reihe oder dass sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und so gibt es Meet and Greet auf der Infostraße oder Plaza, wie wir es jetzt nennen, kann man zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Referenten begegnen. Janik und Sandy werden das moderieren und so haben wir da so einen Stundenplan zusammengestellt, wer wann dort ist und im Prinzip für Fragen oder so ein Interview oder so zur Verfügung steht. Das wäre nochmal so was Neues, was es dieses Jahr zum ersten Mal gibt. Dann ist auch so, dass wir keinen Livestream haben für alle Nebenveranstaltungen. Das heißt, die Nebenveranstaltungen kann man nachhören, aber nicht während dem Treffen sehen. Das ist vielleicht auch für euch interessant, je nachdem. Die Hauptveranstaltungen gibt es als Livestream, aber nicht die Nebenveranstaltungen. Ganz kurz, wer ist sonst noch so alles mit dabei? Das werden einige bekannte Gesichter sein, auch für euch. Wilhelm Bunz, der erzählt, wie er durch das Rauchen einer Bibel im Gefängnis zum Glauben gekommen ist und sein Leben sich gedreht hat. Wir haben den Doron Lukat, der über Berufung reden wird, der selber mit 28 Jahren sich hat berufen lassen als Missionsleiter von OM Deutschland. Sehr spannend und ja, ganz, ganz begeistert eigentlich. Doris Lindsay habe ich gerade schon erwähnt, die arbeitet auch mit Campus für Christus in Südafrika und macht dort in Kapstadt in den Armenvierteln eine sozialdiakonische Arbeit für Straßenkinder und sie spricht über Leiterschaft. Dann haben wir die SMD, Studentenmission Deutschland, wir haben Campus für Christus, die ein Seminar machen über, wie kann ich denn Jesus an meine Schule mit hinnehmen? Wie kann ich denn meinem Mitschüler oder meine ganze Schule irgendwie auch Jesus bringen? Und ja, ganz super Thema, hoffen wir und beten, dass da ganz viel von ausgeht, von diesem Treffen für die Schulen, an denen die Jugendlichen sind. Dann haben wir Joe Baer von der ICF Herrenberg. Er spricht über, wer bin ich denn in Jesus? Auch was Schwester Giselheit gerade ein bisschen gesagt hat, wir haben ja alle eine Prägung, wir haben alle eine Herkunft, aber wir sind ja eigentlich jemand Neues in Jesus. Was ist meine Identität in Jesus? Dann haben wir Schwester Dorothee Grupp, die ein Seminar macht, zum Thema, wie nehme ich Jesus an meinen Arbeitsplatz mit, wie kann ich Zeugnis sein für Jesus an meinem Arbeitsplatz. Und es waren jetzt mal so eine Auswahl, aber da habt ihr so ein bisschen einen Eindruck, wer ist alles so da und es sind noch viele mehr. Genau, und so wird es ein ganz buntes Programm mit ganz viel, was es bisher auch schon gab, aber eben auch so manche Neuerungen. Dann vielleicht noch kurz Bibellesen wird es geben, morgens um 7:45, verschiedene Methoden, verschiedene Orte, verschiedene Möglichkeiten, Zugang zu schaffen, für die Jugendlichen Bibel zu lesen. Dann habe ich gerade schon erwähnt, die Plaza, also da, wo die Infostände sind, so haben wir jetzt, oder heißt ja Plaza seit einer Weile, da gibt es ein paar Veränderungen. Da ist das Café zusammengelegt mit dem Shop, da gibt es verschiedene Stände, wo man dann auch, sage ich mal, einkaufen kann, wo man sich informieren kann mit verschiedenen Werken, die am Platz sind und so ist es vieles ähnlich, aber doch auch ein bisschen neu gestaltet. Von unserer Seite aus ist so, dass die Infrastruktur ja immer eine Herausforderung ist. Auf- und Abbau ist eine große Herausforderung, das zu leisten. Und deshalb haben wir da manche Dienstleistungen mehr von außen in Anspruch genommen. Zum Beispiel werden die wird so eine WC-Containerburg aufgebaut. Da haben wir jetzt was haben wir vorbereitet dafür, dass das aufgebaut werden kann. Das wird Dienst geleistet Hersteller, weiß ich jetzt gerade nicht, Treu, glaube ich, oder so. Bisher hatten wir ja diese Dixie-Klos, das erleichtert uns sehr, sehr viel Arbeit. Außerdem ist es von den hygienischen Bedingungen deutlich, deutlich besser. Das Seminarzelt wird am Dienstagnachmittag aufgebaut, statt Mittwochvormittag. Und das Hauptzelt, wie gehabt, am Mittwochvormittag. Dadurch versprechen wir uns oder erhoffen wir uns, dass wir ein bisschen mehr Luft zum Wochenende hin haben, um die ganze Technik in die Zelte einbauen zu lassen. Auch da werden wir manches mehr Dienst leisten lassen. Also die Bühne bringen wir nicht mehr selber, die macht uns der Audio-Dienstleister. und auch die Installationen im Zelt. Es hat auch was mit Sicherheit und all solchen Dingen zu tun. Und da gibt es für uns ein paar Veränderungen. Und ja, da können wir einfach auch sehr im Gebet dran denken, dass das rund läuft, dass wir fertig werden und dass auch entsprechend die Leute, genügend Mitarbeiter da sind, die das alles bewältigen. Eine weitere große Veränderung ist, dass wir, eine Neuerung, dass wir auf dem Gelände oder im Haus hier kochen werden. Das war ja früher schon mal so. Ja. Früher hat man ja in der Küche das ganze Essen gekocht für die Jugendlichen, dann hat man es ausgelagert, jetzt haben wir es wieder zurückgeholt. Aber da kommt im Prinzip der Matthias Fischer mit seiner Firma Kommandoverpflegung und die werden vorne auf dem Parkplatz oder im Wirtschaftshof werden die in einem Zelt kochen für das Pfingstjugendtreffen. Können wir sehr dafür beten, dass das gelingt, weil am Essen hängt ja einfach auch sehr viel. Kommandoverpflegung, da sieht man, was es dann so auch geben soll. Lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass es gelingt. Das sind viele ehrenamtliche Helfer, die auch mit Kochen helfen. Also ich glaube 30 Helfer, die da mit ihm zusammen kochen. Großes Gebetsanliegen. Und dann muss natürlich das Essen dann auch rechtzeitig oder warm genug auf die Wiese kommen und so. Auch das alles neu und sind wir mal gespannt, wie uns das gelingt. Genau, das war das Essen. Ja, der Hefezopf bleibt, der bleibt wie gehabt, da ändert sich also nichts, ist ja auch was Schönes, oder? Genau, jetzt sind wir, glaube ich, noch ein paar Infos. Mutter-Kind-Raum im Schwesternwohnzimmer mit Livestream gibt es. Es gibt ein Schulkinderprogramm ab 8 Jahren im Weitblickgarten, also hinter dem Weitblickhaus im Garten da. Dann für die Mitarbeiter ist es so, dass es kaum mehr Parkplatzausweise gibt, nur zur Information. Also man darf im Prinzip, man muss schauen, dass man nicht auf dem Mitarbeiterparkplatz parken kann. Das ist alles ein bisschen enger geworden. Soweit mal. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir einfach viel gehört. Schwester Gieselheid und ich, wir haben gedacht, wir beten jetzt einfach noch für das Jugendtreffen jetzt und hier. Aber das sind natürlich Anliegen, die ihr echt einfach gerne mitnehmen dürft. Und es ist keine kleine Sache und es sind viele offene Punkte, es sind viele Punkte, die auch irgendwo noch nicht so rund zu laufen scheinen. Deshalb betet gerne mit für das Pfingstjugendtreffen und dass das ein Wochenende wird, wo Jesus zum Zug kommt und die Jugendlichen hier verändert weggehen, weil sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten. Aber jetzt wollen wir einfach beten.
Herr, danke, dass du Gebet hörst und dass du auch erhörst. Wir vertrauen dir, dass dieses Pfingstjugendtreffen zum Segen wird für viele, so wie es schon in der vergangenen Zeit war. Wir vertrauen dir, dass du alles das, was noch nicht so zusammenpasst, zusammenfügst. Und wir vertrauen dir, dass du Gnade schenkst für die Redner, aber auch für alles praktische Tun. Wir vertrauen dir, dass du uns die Jugendlichen schenkst und die Erwachsenen, für die es wichtig ist, dass die dich an diesem Pfingstjugendtreffen kennenlernen.
Und wir schauen zurück auf so eine lange Zeit, in der du, Jesus, dieses Pfingstjugendtreffen hast wachsen lassen und zum Segen werden lassen für ein ganzes Land. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Und jetzt beten wir, dass dieses POT 2023 neu ja, deinen Segen bekommt, deine Hilfe. Und dass du da bist, spürbar und erlebbar für alle Mitarbeiter, die sich einbringen, aber auch für alle Teilnehmer. Dass von hier was ausgeht, was mächtig ist und was ins Land geht und was eine Generation prägt und zu dir hinzieht und zu dir hin verändert. Danke dafür. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen für dieses Pfingsten 2023. Amen.
Und miteinander wollen wir jetzt das Vaterunser beten und wer kann, steh doch bitte auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.